Crisis, what crisis? 11. Staffel, Werte, Orientierung oder Hindernis? Folge 8, Moral und Ethik. Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann. Inspiration, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? 14-tägig, kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Crisis, what crisis? Wir sprechen über Werte und wir waren beim letzten Mal, Sven und Uwe, ganz eifrig in der Diskussion auch über gute Sitten. Und zum Schluss war noch diese Wortgewaltigkeit, Lücken zu suchen in Gesetzestexten. Ist das jetzt sittenwidrig? Was hat's zu tun, wenn wir sie stopfen? Und mir fiel dann noch so bei ein, dass die 10 Gebote ja doch überschaubar sind in ihren Regelungen und doch sehr wirksam, während bestimmte Gesetzestexte das nicht haben. Und über die 10 Gebote kamen wir dann auch zu den Begriffen Moral und Ethik. Und Sven hat da mal wieder was ausgegraben.
Jetzt soll ich wirklich anfangen mit dem Satz, ne? Moral ist eine Illusion. Ja, super.
Genau, super.
Und den müssen wir jetzt erklären. Okay.
Ja, absolut.
Ja, Ich bin eigentlich drauf gekommen aus folgendem Grund. Wenn wir überlegen, dass Moral was zu tun hat mit unserem Normsystem, was sich ja ständig vielleicht wandelt, vielleicht nicht so schnell wandeln sollte, aber irgendwie schon im Umbruch ist. Trotzdem hat Moral immer einen Anspruch auf unbedingte Gültigkeit. Mhm. Und es hat einen Anspruch darauf, dass es egal, was ich als Zielsetzung habe, mich unabhängig im Hintergrund leiten soll. Also egal, in welche Richtung ich gerade unterwegs bin, meine Moral ist eigentlich universell. Das heißt, die müsste in jeder Situation funktionieren. Mhm. Und darum bin ich bei Moral ist eine Illusion, weil ich glaube, dass wir häufig gerade im Unternehmenskontext sozusagen auf Basis unserer Zielsetzung die Moral ignorieren.
Mhm. Aufgrund der Zielsetzung die Moral ignorieren, hast du ein Beispiel?
Ja, das ist immer jetzt gefährlich, ne, weil das ja eingefärbt ist von der Grundidee her.
Eingefärbt ist ja okay, also es wird ja deutlich. Das heißt ja nicht, dass wir hinter der Position stehen müssen.
Na doch, aus dem Wirtschaftsleben, es gibt dafür ja ganz, ganz viele Beispiele. Also deine These, ne, Moral ist eine Illusion oder Moral sollte universell sein und moralische Grundzüge sollten, ja, und jetzt kommt ihr daher und sagt, wir könnten es aber auch auslegen. Und gibt es dafür Beispiele? Ja, dafür gibt es Beispiele. Nehmen wir einfach aus der letzten Zeit Preisbildung. Ja, Preisbildung, wann ist sie ethisch, wann ist sie moralisch? Oder habe ich einfach nur eine lange vernachlässigte oder nein, nicht so stark formulierte Geschichte, nämlich Maximalgewinn im Auge als Unternehmensziel und plötzlich, wenn eine bestimmte Schwelle überschritten ist, eine moralische Schwelle überschritten ist, wie in der Vergangenheit, durch die ganz Großen, ich lasse mal Namen einfach weg, warum soll ich dann meine ethischen Grundwerte oder meine Moral, dass ich eine vernünftige Preispolitik betreibe, auch weiter betreiben? Du hast beim letzten Mal angekündigt, wir wollen über die 10 Gebote sprechen. Ne? Wollen wir ja nicht. Aber du sollst nicht. Aber du tust es doch.
Aber ja, also in dem Zusammenhang wäre natürlich jetzt spannend, weil das ist ja gar nicht so einfach zu beantworten, außer du bleibst auf dieser auf dieser sehr abstrakten Ebene. Nehmen wir mal wirklich die Tankstelle. Die passt gerade super von der Idee her. Und ich könnte jetzt sagen, daraus wird ja ein, wir hatten es beim letzten Mal, sittenwidriges Geschäft. Wenn ich deine Zwangslage, sprich, du musst jeden Morgen mit deinem dummen Auto zu deiner 180 Kilometer entfernten Arbeitsstätte fahren und es gäbe keine Alternative, dann bist du in einer Zwangslage. Wenn ich die jetzt als Konzern ausnutze und sage, das ist super, du zahlst einfach immer 40 Cent mehr.
Ja. Ja.
Dann wäre das ja moralisch, also mein Ziel wäre Maximierung meines Gewinns oder möglichst viel rausholen, ist ja ganz klassische Idee der Marktwirtschaft, ne, der Angebot, Nachfrage, ich mache das Maximum als Ziel an Unternehmensgewinn. Und was ist denn jetzt bitte mein moralischer, nicht nur in der Situation Gedanke meines Unternehmens, warum ich das nicht tun sollte?
Weil das, ich finde das total spannend, dass du das jetzt so sagst, ne? Nämlich diese Geschichte der Marktwirtschaft. Und jetzt hat Ludwig Erhard ja mal die Idee gehabt von der sozialen Marktwirtschaft. Und dort hat er abgestellt auf die Verantwortung der Menschen, auf ihre ethischen Grundwerte, zu sagen, ja, wir wollen in einer Wirtschaftsordnung, die darauf ausgerichtet ist, zu wachsen und immer mehr zu wollen und immer mehr zu schaffen, wollen wir aber nicht vergessen, dass es da noch etwas gibt, nämlich die Menschen. Und jetzt, wenn wir aber einige Dinge jetzt außer Kraft gesetzt haben oder wir vergessen gerade nämlich diese Grundzüge und diese Ausgewogenheit zwischen Sozialem und zwischen Wertschöpfung. Das vergessen wir gerade. Und jetzt kommen die negativen Dinge, über die wir auch immer wieder sprechen, nämlich Gier und Neid und Missgunst und dann Maßlosigkeit. Ja, und jetzt könnte man ja, nimm mal dein Beispiel von Selbstständigen, wir wissen es ja gar nicht, aber erstaunlicherweise, wie hat mein Lieblingsprofessor sagt immer, Preise steigen wie Raketen in Ausnahmesituationen, aber fallen tun sie dann, wenn die Ausnahmesituation nicht mehr da ist, wie Federn.
Aber jetzt bleibt ja trotzdem der Begriff, den du benutzt hast, ist Maßlosigkeit. Ja. Und das signalisiert ja, dass es ein Maß geben muss.
Richtig.
Aber was oder, bitte ist dieses Maß?
Oder Mäßigung. Ja, das Maß ist wieder meine ethische Grundeinstellung. Warum, du hast das zitiert, warum muss ich die Menschen bis an die Grenze ihrer Möglichkeit bringen? Sittenwidrig vielleicht sogar, ja, ist nicht so, die dürfen ihre Preise bestimmen, ne? Aber ich bringe sie an die Grenze ihrer Belastbarkeit oder ihrer gefühlten Belastbarkeit, indem ich meine Preise auf der Grundlage meiner Marktstellung so exorbitant explodieren lasse, dass ich dabei ziemlich gut fahre.
Aber jetzt kommt ja rein, also ich nehme das jetzt mal in meinen Unternehmenskontext, ich könnte ja ein Angebot schaffen, das eine bestimmte Zielgruppe hat. Oh. Oder, ne? Und das ist dementsprechend teuer, dass sich das andere Zielgruppen gar nicht leisten können. Es ist aber den Preis wert. Jetzt überlegen wir nur mal ganz kurz, was ist denn, wenn unsere Tankstelle, also der Liter Benzin, den Preis wert ist, aber sich dadurch zwangsweise die Zielgruppe einschränkt?
Eine total schöne Theorie, nämlich den Preis ist es möglicherweise wert, wenn wir denn dann Alternativen schaffen würden, nämlich gerade jetzt in der Dekarbonisierung einfach mal zu sagen, wow, ja, vielleicht ist es jetzt die Zeit, darüber nachzudenken, wegzukommen von der Tankstelle.
Aber wer... Also ja, ich meine, wir sind jetzt voll weg, ne? Jetzt sind wir in der politischen Diskussion da drin, wenn wir es wundern. Aber bin ich jetzt als Unternehmen moralisch verpflichtet, obwohl ich Benzin verkaufe, diese Alternativen zu fördern? Tue ich ja sogar über die Steuern, vielleicht indirekt.
Bin ich nicht verpflichtet.
Ja, aber was ist dann der Vorwurf an die Tankstelle? Oder an den, ich ne, die Tankstelle ist jetzt der das entscheidet. Was soll der Vorwurf sein?
Gar keiner.
Ich habe da eher noch ein anderes Beispiel, das ja auch häufiger vorkam, jetzt in den letzten Zeiten durch steigende Preise, Rohstoff und so weiter, die klassische Lebensmittelindustrie. diese Varianten von A, Zutaten. Also wenn wir uns eine Chipstüte in den 80er Jahren anschauen zum Beispiel oder bestimmte Produkte und sie uns heute anschauen, dann schauen die außen teilweise noch gleich aus, aber die Zutaten sind deutlich ungesunder geworden, weil viele Ersatzstoffe reingekommen sind. Das wäre die eine Variante. Wird das aufgeklärt? Das zweite war die Geschichte, dass bei gleicher Verpackungsgröße und gleichem Preis die Menge sich verringert hat. Und wie wurde es kommuniziert? Also ich hatte gerade neulich dieses Thema mit dem Verbraucherschutz, die bei einem großen Discounter angeprangt haben, dass er ja hier ganz gewaltig reduziert hat. Und haben gesagt, ja, aber wir haben doch darauf hingewiesen, auf der Packung steht doch neue Form. Jetzt sollst du als Verbraucher draufkommen, dass die neue Form damit verbunden ist, dass du 10 oder 15% weniger Inhalt zum gleichen Preis hast. Ja, wo sind wir jetzt dort? Moralisch? Gute Sitten? Rechtlich?
Aber jetzt, ich überlege gerade, warum habe ich gerade geschmunzelt? Ich überlege gerade, ja. Darf ich als Tankstelle den Preis für einen halben Liter angeben?
Oh. Ja.
Ja. Darf ich das?
Die Frage ist ja, warum solltest du es tun? Wenn es denn legitim ist, dass diese Gallone oder das Barrel oder das Fass oder was auch immer so viel kostet auf dem Weltmarkt, dann, ja, und wirklich kostet, ne, auf dem Weltmarkt, dann ist das rechte Maß für das, was ich dann dieses Produkt verkaufe, eine individuelle Geschichte. Das ist ambivalent, das können wir doch gar nicht einschätzen. Ja, wir können es nicht einschätzen. Aber das ist das, was dann in diesem Unternehmen, und das ist das, Manfred, was du gerade sagst, dass gerade bei marktbeherrschenden oder großen Unternehmen, bei Markenunternehmen, sehr häufig dann eine Gruppe von Menschen eine Entscheidung trifft, die eben nicht das rechte Maß ist, sondern die ganz stark in die Nähe der Maximalprofitorientierung gehen, weil der Erfolg des Einzelnen davon abhängig ist.
Worauf ich dort auch nochmal hin wollte, ist, also wir haben ja so einen Part, was ist alles machbar? Also was kann ich machen? Also wenn ich jetzt sage, wir haben in den Packungen was raus, dann gibt es eine Gruppe, die heißt Verbraucherschützer, die weist darauf hin, hallo, ihr täuscht gerade die Verbraucher. Die große breite Masse der Verbraucher ist vielleicht in irgendeiner Form empört, hat aber jetzt weniger Handlungsspielraum, äußert sich aber jetzt auch nicht großartig. Die Gesetzeslage scheint in dem Rahmen ziemlich frei interpretierbar. So, worauf baue ich jetzt Moral, Ethik in diesen Teilen? Wir hatten das letzte Mal auch das Thema der Werteverfall oder Sittenverfall. So, wo ist jetzt, gibt's jetzt eine absolute Latte, an der gemessen wird? Dann sind wir wieder beim Thema Maßlosigkeit. Oder relativiert es sich? Ist es teilweise Zeitgeist, ist, weil toleriert, senke ich automatisch diese Regelungen dazu, verändert sich Moral, verändert sich das Ganze, nur weil ich nicht laut genug dagegen protestiere. So wie, wir haben ja auch gesagt, es ist ja der Durchschnitt, auch gute Sitten so des Verhaltens. Also gibt es da so eine schleichende Inflation auch bei guten Sitten?
Ja, es gibt einen schleichenden Verfall der guten Sitten. Und jetzt gehen wir einfach hin und versuchen, Dinge zu vergleichen, die schlecht miteinander zu vergleichen sind. Aber eins muss immer dabei sein. Ich will jetzt nicht die Theorie von Gutmenschen oder von dem edlen Ritter, der da nur für die anderen denkt, erfinden. Aber ja, wir haben einen Sittenverfall. Und wir haben einen Sittenverfall nicht nur bei denen, die jetzt verkaufen, sondern auch bei denen, die einkaufen. Mein schwäbischer Freund sagt immer, viel billig und gut. Ne? Okay. Wir wollen das ja so. Es darf ja gar nicht mehr kosten. Das soll ja auch gar nicht mehr kosten. Und es ist einer großen Gruppe von Menschen dann auch egal, ja, was da drin steckt. Hauptsache viel billig und gut. Und die Frage ist ja, alle deine Aufdrucke auf den Lebensmitteln, die du hast, werden möglicherweise oder das Gros davon geltendes Recht abarbeiten. Da wird nichts drin sein, was nach geltendem Recht heute verboten ist. Ja?
Ich käme da noch mal auf was anderes, wo ich sage, okay, es ist aber auch Moral ist nichts Absolutes, es ist eine Illusion, was ja Sven meinte, so, weil sie ja auch in einem kulturellen Kontext immer oftmals auftritt. Ja. Und meistens hängt doch irgend vielleicht noch eine Religion dahinter. Die Inka, die Mayas hatten ja schließlich anderen Umgang mit bestimmten Themen. Ja. Und was mir jetzt dabei aus unserer heutigen Zeit ja auch einfällt, ist das ganze Thema Patente oder Rechte. Wenn man jetzt sich die chinesische Philosophie anschaut, dann ist es eine Ehre, eine Auszeichnung, wenn sie was kopieren, weil das Original ja gut war, während wir es jetzt erstmal aus unserer Sicht als verwerflich ansehen. In dem Teil verstoßen jetzt die Chinesen, wenn wir das also jetzt mal darauf eingrenzen, ob sie es alleine sind, jetzt gegen generell absolute Moral oder verstoßen sie nur gegen unsere Definition von, weil ihre eine komplett andere aus der Kulturhistorie ist. Und auf einmal sollen aber diese zwei Gesellschaften irgendwie miteinander einen Kontext bringen, ne?
Ja.
Ist ja auch bei Unternehmen so.
Ich glaube, was du jetzt sagst, das geht so in diese Richtung zu sagen, es ist ja sehr ambivalent, ne? Was ist gerecht? Ja, ja. Ne? Und was ist richtig? Wir sind ja ganz stark in der Philosophie. Und das nützt ja jetzt dem kleinen Unternehmen, dem mittelständischen Unternehmen, nützt das herzlich wenig, was wir jetzt gerade machen in der Betrachtung. Ne? Aber hinzugehen und zu sagen, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und wenn moralische Grenzen erstmal an einer bestimmten Stelle überschritten sind und wir eben nicht mal das rechte Maß finden und nicht mehr Mäßigung einer unserer Grundtugenden ist, dann werden wir, wenn sie erstmal losgelassen sind, diese neuen Werte, die wir da haben, dann werden wir von diesen neuen Werten überrollt werden. Und wenn ich zum Beispiel, mich hat das die letzten Tage wieder so massiv geärgert, was da für Leute in unseren Medien als erfolgreiche Lebensmodelle sich darstellen dürfen, ja, das frage ich mich einfach immer, was soll jetzt das Gros der Menschen, die jeden Tag eine irre Arbeit in unserem Land und nicht auf einer Bali-Insel, auf der Sonnenschein ist und ich nur ein Produkt in die Kamera halte und davon schwärme, wie toll das ist, ohne zu wissen, was da überhaupt drin ist und wie es nutzt. Wenn was sollen die davon halten? Die können möglicherweise ihre Miete nicht bezahlen, die können was weiß ich, was sie nicht können. Aber die Wahrnehmung ist einfach, du musst so sein. Das ist unser Bild von Erfolg in dieser Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, falsch.
Ich wollte nochmal auf einen anderen Punkt, den du gebracht hast. Der kleine Unternehmer kann ja jetzt gar nichts mit diesem Moral, also diesen Sachen an. Finde ich doch irgendwie eine Variante. Also wenn wir heute wirtschaftlich als Unternehmer rechnen, dann wäre so die Thematik, mit wem mache ich welche Geschäfte? Damit könnte ich praktisch den Einfluss. Das heißt, wenn ich mit einem anderen Kulturkreis Geschäfte mache, würde es doch durchaus, oder macht es durchaus Sinn, sich mit dieser Kultur auseinanderzusetzen, weil ich Verträge oder so weiter dann auch anders interpretieren oder lesen kann. Also das so, was wir jetzt so unter dem Ausverkauf der deutschen Industrie manchmal so unter dem Teil hat, jetzt in dem Part, wenn ich sage, okay, ich lasse woanders produzieren, dann kann ich irgendwann mal auch davon ausgehen, dass das Know-how, wie produziert wird, ja auch in diesem anderen Land irgendwie offensichtlich bekannt oder nachvollziehbar ist. So, jetzt wäre die Variante, ist es für mich ein Thema, dass ich meiner Moral nachfolge? Ist es eine, wo ich sage, na ja, aber allgemein anerkannt ist es ja, mit diesen Parteien Geschäfte zu machen? So, wo bin ich denn da? Habe ich jetzt hier diese Relation, in der ich selbst entscheiden kann? Oder bin ich jetzt auch getrieben vielleicht, mich dem Ganzen anzuschließen, weil ich sonst vielleicht auch mein Unternehmen aufs Spiel setze jetzt gleich?
Absolut. Der Mainstream ist halt so, ne?
Ich kriege vielleicht keine Investitionen hier in meinem Land. Da kommt aber einer und sagt, du, ich gebe dir hier das Geld, da kannst du produzieren, aber du baust auch eine Fabrik bei mir in meinem Land auf. Da sagt er, ja, okay, Überleben ist wichtig. So.
Ja. Also wenn dem denn so ist, wenn man so sieht, also Mainstream heißt, gut, Old Germany, ne, oder auch Made in Germany war mal eine Marke. Mhm. Wenn ich aber jetzt hingehe, Sven und ich, wir haben einen gemeinsamen Kollegen, vielleicht Freund, keine Ahnung, ein Start-up, der baut, hat eine total tolle Idee, kann aber sein Produkt in wesentlichen Teilen nicht, also einige Teile macht er in Europa, aber ein Teil dieses neuen Produktes, dieses Startups, muss er in Asien produzieren lassen. Ist das nun richtig? Ist das nun gut? Ist das moralisch? Das können wir gar nicht beurteilen. Das dürfen wir auch gar nicht beurteilen, weil wir wollen sein Produkt und es ist ein gutes.
Aber das Spannende dahinter ist doch, er kann es auch nicht beurteilen.
Ja, ja.
Ja.
Weil das ist ja eine Wette auf die Zukunft.
Ja.
Ja. Naja, er kann es schon beurteilen. Er hat Produzenten, er hat Hersteller, er hat Unternehmen. Er baut keine ganze Fabrik in China. Er hat einfach nur einen Dienstleister in China, der aus irgendwelchen Gründen, wir wissen alle, welche Gründe das sind, dort dieses Produkt in einer für ihn auch nach Stand Wissenschaft und Technik in Europa, nach neuester Prüftechnik in Europa auch einfach zugelassen ist. Es ist alles im Rahmen der gesetzlichen Regelungen, aber er kann es hier nicht produzieren aus bekannten Gründen.
Aber guck mal, wenn er jetzt moralisch seinen Standard im Umgang mit Menschen hätte, dann ja, könnte er mal in China einpreisen und sichern, dass der Standard dort gilt für sein Produkt.
Kann er machen. Macht er aber nicht, weil er nicht selber der ich weiß es nicht, das ist jetzt Vermutung, ne? Er lässt dort ja produzieren von einem Dienstleister.
Ja.
Das heißt, das Unternehmen, das ihm Dienst leistet, das ihm dient, ist gar nicht sein Unternehmen. Muss er jetzt nach Lieferkettengesetz auch dort alle, ja, dort ist keine Kinderarbeit im Spiel oder solche Dinge, aber es könnte ja weitergehen und sagen, laut Lieferkettengesetz hätte er das und das und das und das alles nachweisen müssen. Muss er jetzt nicht mehr, aber ist es verwerflich, dass der dann da produziert und ich sag mal ein Tüdelchen, er kein weltverbesserisches Ansinnen hat, den Markt in China, den Arbeitsmarkt in China zu verändern?
Ja, ist halt spannend. Das ist halt das, worum wir uns gedreht haben, um die Moral.
Ist Moral eine Illusion, war deine These.
Und du hast ja noch was anderes vor am Anfang untergebracht gehabt, bevor im Gespräch, dass die Ethik die Wissenschaft von der Moral ist.
Ja.
So, und wir verwenden ja auch immer diesen Begriff Ethik ganz gerne. Müssen wir das jetzt auch neu einkalibrieren? Wir sind jetzt schon fast wieder am Ende, aber vielleicht haben wir ja einen Cliffhanger für das nächste Mal.
Ich glaube, daraus könnte man jetzt, also die Wissenschaft sagt ja immer, es gibt ein systematisches, nachvollziehbares Vorgehen, um sich dem Thema zu nähern. Das haben wir ja jetzt nicht so gemacht.
Nee.
Sondern wir haben ja einfach philosophiert, wobei das ja übrigens vielleicht sogar auch eine Wissenschaft ist. Aber der Gedanke jetzt in der Nummer wäre jetzt zu gucken, was gibt es eigentlich für Denkmodelle zu Moral? Dann wären wir genau in der Ethik, ne? Dann bist du bei den vielleicht bei klassischen Ansätzen, fängst bei Aristoteles an, hörst bei Mill auf, bist über Kant gegangen und überlegst, was das jetzt mit deiner Moral oder was daraus für Ableitung für deine Moral oder die Moral unserer Gesellschaft da sein. Das würde das etwas systematischer machen, als das, was wir jetzt getan haben.
Also als Anregung für Unternehmer in dem Thema, sich das Ganze nochmal strukturiert vielleicht vorzunehmen, wenn es in eine Situation eines Dilemmas käme, die erkannt wird vor allem. Also muss ich ja auch erst erkennen.
Ohne, dass wir jetzt den Finger heben. Ne? Wir haben ja jetzt wenig Lösungsansätze, sondern wir haben das Problem geschrieben. Oder die Herausforderung auch beschrieben. Ich glaube auch, dass das, was du eben gerade gesagt hast, nämlich denk doch einfach auch mal für dich nochmal darüber nach, wo stehen wir eigentlich in dieser Fresskette? Ne? Und wie verhalten wir uns immer? Ob nun im Straßenverkehr oder im Umgang mit unseren Mitmenschen oder im Unternehmen oder mit unseren Kunden oder Lieferanten. Was ist denn das eigentlich, Moral und Ethik? Eine Illusion?
Dann sind wir wieder beim Thema, was habt ihr definiert, was haben wir im Griffig, was ist auch allgemein verständlich, untereinander. Ja. Denkt drüber nach, vielleicht nutzt ihr den Feiertag, falls ihr diese Episode am Feiertag hört und bei euch im Bundesland Feiertag ist. Ansonsten bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.